Bei Milch und Kultur sind immer wieder gesellschaftspolitisch engagierte Menschen zu Gast, so auch heute. Zu Gast ist heute André Kranich. Er wurde kürzlich zum Engagementbotschafter 2026 ernannt, denn er ist sehr engagiert im Landkreis Sonneberg. 2022 gründete er das Flechtwerk Almerswind, er kaufte den ehemaligen Jugendtreff, investierte privat 100.000 Euro und entwickelt ihn seither mit einem wachsenden Netzwerk ehrenamtlich Engagierter zu einem offenen Treffpunkt, zu einer Ideenwerkstatt für Jung und Alt. Was vor Ort passiert, was seine Beweggründe dafür sind und was es für Projekte auch über das Begegnungszentrum hinaus gibt, das könnt ihr heute hören, denn er ist heute zu Gast. Vor der Ernennung zum Engagementbotschafter konnten wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, André Kranich.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir zusammengekommen sind und auch dir hallo.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Die erste Frage, dieses Hobby habe ich zuletzt verfolgt.
Ja, vor diesem soziokulturellen Projekt viel Musik.
Diese Musikinstrumente spiele ich.
Gitarre und Bassgitarre.
Diese Instrumente würde ich gerne spielen können.
Ich habe immer eine Posaune zufällig, ist die mal zu mir gekommen, da habe ich mich probiert, aber ist nichts geworden.
Mit dieser Person würde ich gerne mal ein Bier trinken.
Tatsächlich mal mit meinem Großvater, der ist jetzt leider verstorben.
Das letzte Mal im Kino war ich.
Vor einem halben Jahr ungefähr.
Die letzte Veranstaltung in unserem Kultur- und Begegnungszentrum war?
Letztes Wochenende tatsächlich.
Was war das?
Letztes Wochenende, bin auch im Kopf die ganze Zeit bei den nächsten Veranstaltungen, bin ein bisschen...
Sonst machen wir die nächste, du kannst auch die nächste sagen.
Die nächste, also das nächste, was kommt, ist die Schwesternbande wird eine Filmvorführung machen, wo wir Schulklassen einladen aus Schalkau, also die hiesige Schule, und am Abend machen wir das öffentlich.
Okay. Gibt es einen Beruf, der dich neben dem vielleicht, was du jetzt machst, interessieren würde, wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst?
Tatsächlich habe ich damals mal überlegt, eine Musiklaufbahn einzuschlagen, aber es war nur ein kurzes Aufflammen, wenn ich mehr Zeit hätte.
Ja. Mein Lieblingsbundesland in Deutschland ist?
Ach, meine Herkunft in Thüringen.
In diesem Land habe ich meinen schönsten Urlaub verbracht bisher.
Das war tatsächlich in Deutschland, was da drin liegt, dass ich fast noch nie draußen war.
Diese Serie habe ich zuletzt gesehen.
Die Serie, ich glaube, das war Oktoberfest oder sowas heißt das.
Okay, diese Serie möchte ich als nächstes sehen.
Habe ich mir gar nichts vorgenommen. Okay,
dieses Buch habe ich als letztes gelesen.
Tatsächlich von Florian Kirner, Prinz Chaos, Freies Land. Okay. Ach ja, das war genau, das war seine Lesung letzten Samstag.
Ah ja, oh Gott. Okay. Das macht dir am meisten Spaß in deinem Berufsort?
Meistens macht mir Spaß, dass ich ziemlich selbstständig arbeiten kann und bin da ziemlich frei in der Ausgestaltung.
Okay. Milch ist für mich.
Ein Getränk im Kaffee.
Okay.
Ein Teil im Kaffee.
Hast du ein Lieblingsmilchprodukt?
Ja, tatsächlich. Ich esse gern Joghurt, 3,8%. Okay.
Mit diesen Leuten macht das Begegnungszentrum besonders viel Spaß.
Ich freue mich immer super über die Senioren und Seniorinnen, die bei den Veranstaltungen kommen aus dem Ort. Dauert immer ein paar Jahre, bis die so anbeißen, aber es ist eine richtig kleine Fangemeinde geworden.
Der Ort, in dem du deine Begegnungsstätte hast, heißt...
Almerswind.
Genau. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz den Namen Flechtwerk erklären, denn Flechtwerk Almerswind ist der Name eurer Begegnungsstätte und Kulturstätte.
Ja, also im Ursprung sind meine beiden Elternteile Korbflechter. Also mein Vater ist Korbflechtermeister, meine Mutter hat damals in dem Betrieb mitgearbeitet, haben beide eine Korbflechterausbildung, haben sich auch so kennengelernt. Und ansonsten war das Wort Netzwerk schon so ein bisschen abgegriffen. Und dann haben wir gesagt, hey, Flechtwerk passt eigentlich so gut, weil... Sowas geht niemals alleine, das muss ich so zusammenflechten, damit es stabil wird, und so flechtet sich die ganze Zeit immer mehr dazu.
Wir sprechen heute über das Flechtwerk Almerswind, wie es dazu gekommen ist und was der Ort so zu bieten hat, beziehungsweise was man Schönes entdecken kann und inwiefern dieser Ort auch verschiedenste Menschen zusammenbringt. Wir fangen jetzt mal gerade an. Wo bist du und wie geht's dir?
Ja, ich sitze in Kassel. Das ist seit knapp 15 Jahren mein Lebensmittelpunkt. Da wohne ich, habe ich Familie. Und mir geht's ganz gut. Ich hatte einen vollen Tag heute, aber ich freue mich sehr für das Interview. Genau, und ich habe tatsächlich jetzt jüngst vor jetzt inzwischen Viertelstunde einen Anruf bekommen für die Nominierung vom Ehrenamtsbotschafter in Erfurt.
Was ist das?
Deswegen habe ich mich furchtbar gefreut.
Vielleicht kannst du mir erklären, was ist das?
Das ist sozusagen eine Nominierung, was die Thüringer Ehrenamtsbotschaft, die Thüringer Ehrenamtsstiftung auslobt einmal im Jahr. Da werden einzelne Projekte und Menschen herausgehoben, die sich für und ehrenamtlich betätigen. Und ich war letztes Jahr nominiert und bin nicht in den engeren Kreis gekommen. Und irgendwer hat mich dieses Jahr wieder nominiert. Ohne mein Wissen ist das. Also ich mag mich auch nicht selbst nominieren, das ist irgendwie blöd. Und es hat geklappt.
Wir fangen heute mal an, vielleicht mit deiner Kindheit, beziehungsweise auch in kultureller Hinsicht, dein Verhältnis zu Musik und Kultur. Und dann kommen wir dahin mal, was dich denn dazu getrieben hat, diesen Ort zu gründen. Du hast eben gesagt, das letzte Hobby, das du verfolgt hast, war bevor du diesen Ort geschaffen hast, die Musik. Wie bist du denn mit Musik in Kontakt gekommen, beziehungsweise welche Rolle hat Musik in deinem Leben bisher gespielt?
Ja, zur Einordnung, also ich bin 84 geboren und noch sozusagen vor der Wende als Kleinstkind aufgewachsen. Wir waren in dem örtlichen Kindergarten damals und so das ganze Dorf war eigentlich mehr oder weniger ein Spielplatz für mich. Also da konnte ja niemand richtig rein oder raus und wir waren da als Kinder ziemlich frei und konnten ziemlich selbstständig aufwachsen und ja, uns wurde sehr viel Vertrauen entgegengebracht, was uns sehr gut getan hat. So. Wir konnten auch in jeden Hof reingehen und rausgehen, also es war sehr, sehr angenehm. Und ja, also dann sind wir in die Schule gekommen. Dann gab es im Endeffekt, also das waren alles noch Lehrkräfte aus den ehemaligen neuen Bundesländern. Und kurz vor der Rente und ja, sei es das Alter oder auch die Sozialisation, wie auch immer, die haben uns natürlich entsprechend genau so weiter erzogen. Das war für mich dann eine ziemlich schreckliche Zeit, ziemlich Tristesse, schon in den ersten, zweiten, dritten Jahrgängen, dass wir im Endeffekt die ganze Zeit auch sehr viel Blödsinn gemacht haben, um uns einfach selbst zu beschäftigen. Und ja, also dann spätestens mit 13, 14 ging das los, haben wir schon unsere eigenen Sachen eher gemacht und haben uns getroffen draußen im Dorf, haben dann auch die ersten Biere aufgemacht, die ersten Joints geraucht, ziemlich früh sogar. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, wir müssen irgendwie müssen wir uns beschäftigen, wollen uns zusammen treffen. Und dann haben wir angefangen, Musik zu machen. Ich habe damals den Christoph, einen Freund von mir, gebeten, dass er mir das zeigt. So zwei, drei Akkorde, das hat er gemacht, hat sich hingesetzt. Dann nächster Freund hat sich als Kind mit Schlagzeug beschäftigt, haben uns zusammengetan und haben dann zu zweit so ein Duo aufgemacht und immer Musik gemacht. Und das war eigentlich, wie soll ich es beschreiben, wie unsere eigene kleine Subkultur. Haben uns immer wieder getroffen und haben dann einfach so einen Sinn gefunden. Und das wurden natürlich dann immer mehr Leute, immer mehr Bandkonstellationen und das hat sich durchgezogen bis eben zu diesem Projekt.
Was habt ihr für Musik gemacht?
Also damals das Duo, das war, also ich habe viel adaptiert von meinem Vater, der auch selber gern Gitarre spielt und so ein richtiger Frontleader war, so würde ich es nennen. Also immer ganz ein cooler Typ, der gern Gitarre gespielt hat, vor großen Gruppen. Und am Anfang hat er mich ein bisschen mitgenommen und dann, als wir das Duo gegründet haben, haben wir Lieder von ihm übernommen. Dann haben wir ein bisschen Hans Söllner gecovert. Das fanden wir richtig cool, dass der so kritisch war und noch ist. Und dann haben wir irgendwann auch selbst mal uns geübt. Und das war für mich sehr wichtig, Dinge, die mich beschäftigen, ausdrücken zu können. Und das habe ich für mich sofort genutzt.
Welche Erinnerungen hast du denn an die Wendejahre?
Persönlich habe ich da überhaupt kein Gefühl dazu. Ich kann nur sagen, dass auf einmal die ganzen, also es war ein richtiger Aufschwung. Die ganzen Straßen wurden neu gemacht, die Ortslautsprecher wurden abgebaut, es gab neue Fassaden im Dorf. Es gab auf einmal irgendwann, ja, also jetzt nicht direkt, aber es gab dann auf jeden Fall Stromanschlüsse, also das hat sich auf jeden Fall schnell geändert. In meiner Kindheit habe ich noch so ein Gefühl von, meine Eltern heizen den Boiler an oder den Ofen und wenn ich selber aus der Wanne oder Dusche komme, muss ich schnell dahin rennen, weil es so einfach furchtbar kalt war im ganzen Haus. Da wurde mit Kohle geheizt sozusagen. Das hat sich dann schnell geändert.
Ja. Kannst du uns noch mal ein bisschen verorten vielleicht, wo genau bist du? Oder du bist in Südthüringen, habe ich schon gesagt, aber wo genau ist das?
Genau, also das zum einen, wenn ich dann zum Menschen sage, wo kommst du eigentlich her? Ja, Landkreis Sonneberg, sagen viele so, ja, kenne ich erstmal weniger. Jetzt seit jüngster Zeit durch die politische Situation ist es natürlich extrem bekannt geworden, weil das eben der erste Landkreis war mit dem AfD-Landrat. Deswegen wissen jetzt mehrere Menschen zumindest, ach, Sonneberg habe ich schon mal gehört. Aber zum Einordnen, topografisch sage ich dann meistens, das ist genau neben Coburg. Und da sind auf einmal alle anschlussfähig. Obwohl das in Bayern ist. Aber zum lokalisieren, geht das ziemlich gut.
Jetzt hast du gerade gesagt, Musik hat dir auch vielleicht ein bisschen Sinn gegeben in deiner Jugend. Wie ist es denn dann weitergegangen mit dir, beziehungsweise dann stand ja auch irgendwann berufliche oder Schule und dann berufliche Entscheidung an. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ja, ich habe noch die Erinnerung, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr schnell aus dieser Schule raus wollte. So. Das hat mich wirklich extremst gelangweilt und ich sage jetzt im Nachhinein unterfordert, weil der Unterricht war einfach mega langweilig und die meisten Lehrer, die haben überhaupt kein Urvertrauen, kein Vertrauen aufgebaut, sondern einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes und zwar auch nicht nur symbolisch, sondern auch ernsthaft draufgehauen. Und in diesem Zustand war mein Selbstvertrauen genauso im Keller. Also ich war ziemlich ohne Selbstvertrauen in meiner Jugend. Wo ich sehr dankbar war, war eben der Bereich Musik und auch, da bin ich meinen zwei Cousins auch noch extrem dankbar, dass die mich auf jedes Punkkonzert gezerrt haben in der ganzen Bundesrepublik. Also mein einer Cousin ist 2 Jahre älter, der hatte damals schon seinen Führerschein. Und da war ich in Leipzig, da war ich in Würzburg, natürlich heimlich. Also meinen Eltern habe ich erzählt, ich übernachte bei einem Freund nebenan im Dorf. Kam dann noch 2-mal in Bedrängnis, wo ich schnell nach Hause sollte und war aber in Würzburg. Das war dann ein bisschen kompliziert. Aber da war ich sehr dankbar. Das war so eine Community von Leuten, die ich jetzt noch sehr gut kenne, in Teilen. Die haben mich mitgenommen und da konnte ich mich völlig narrenfrei bewegen. So ein kleiner Pubertärer mit großem Mundwerk und die haben sich dann schützend um mich gestellt und so konnte ich wieder behütet aufwachsen.
Und nach der Schule, wie ging es denn weiter für dich?
Ja, mein Vater hat das alles beobachtet und irgendwann verstanden, hey, das wird jetzt so erstmal nichts, der wird jetzt rausgehen aus der Schule, bin ich recht danach gemacht. Ich habe meinen Realschulabschluss mit 4,4 abgeschlossen. Immer so gerade so habe ich mich bemüht, wenn es sein muss. Und dann ist er zu seinem Kollegen aus der damaligen Meisterschule, der ist Maler. Zu DDR-Zeiten waren die ganzen Wirtschaftsfächer zusammengelegt. Und dann meint er, hier, sieht's denn aus, kannst du den in die Ausbildung nehmen? Und dann meint er damals, ja, kannst du machen. Dann soll er anfangen, aber nicht erst nach den Sommerferien, sondern direkt. Und das Zweite, die bunten Haare ab und die Ohrringe raus. Und das war das Einstellungsgespräch. Ich habe auch wenig Bewerbung in mein Leben geschrieben. Und dann musste ich, wo ich gedacht habe, das sind meine letzten Ferien meines Lebens, direkt dahin.
Und dann? Dein Weg bis...
Ja, ja, erzähl mal. Dann ging das eben 3 Jahre durch die Handwerkslehre. Und ich wusste nicht, dass man da aufhören kann. So. Ich bin so sozialisiert worden, das fängt man an und macht es fertig. Ja, und das war, also da habe ich auf jeden Fall, denke ich, einen leichten Knacks weggekriegt, also psychisch definitiv, weil es gab keinen Ausweg aus dieser Frage, egal was passiert ist. Diese Schuldfrage war immer, es war nur ein Meister, sein Sohn und ein Geselle. Ein ganz, ganz kleiner Betrieb und natürlich habe ich wahrscheinlich auch viel Blödsinn gemacht, aber im Endeffekt habe ich gut geliefert. Der hat gesagt, was ich tun soll, ich habe geliefert, fertig. Und am Wochenende habe ich sau viel in seinem Garten arbeiten müssen und Holz machen müssen und was auch immer, was damit gar nichts zu tun hat. Und die Krönung war am Ende, der hat mich immer aus der Meisterschule befreit, der Sack, weil selber hat er höhere Rollen gehabt da drin und dann habe ich halt mit Montage gemacht. Also ja, handwerklich habe ich super viel gelernt, habe auch sehr viel davon nutzen können im Laufe meines Lebens und habe dadurch auch noch nie einen Kredit nehmen müssen, sage ich es mal so. Ich habe super viel auch gemacht, der hat mir sehr viel handwerklich beigebracht, aber es war nicht ein feiner Umgang.
Okay. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen näher vielleicht zu deinem Projekt. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen chronologisch, bevor wir uns angucken, was ihr denn eigentlich dort macht. Wann hattest du denn diese Idee, ich sag jetzt immer Begegnungsstätte oder Begegnungszentrum, wie nennst du es denn? Ja, und wann kamst du zu dieser Idee?
Ja, also eine gute Frage. Also das ist auch ein bisschen verschwommen und verwässert inzwischen. Also was auf jeden Fall damals so ein Treiber war, ich habe gesehen, also erstmal habe ich so als einer der vielen meiner Generation die Bürde des Weggezogenen. Ja, also die ganzen Erwachsenen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ich bin jetzt auch 40, bin jetzt auch erwachsen, aber die ganzen noch Erwachseneren, die sagen immer, ja, wenn ihr nicht weggezogen wärt, dann hätten wir nicht so einen Zustand. Dann wäre alles viel einfacher, liegt an euch, bla bla und so weiter. Und mit dieser Bürde habe ich dann natürlich auch versucht, diese Perspektive mal einzunehmen und gedacht, hey Mensch, ist wirklich tatsächlich viel Leerstand. Sind viele Leute weggezogen und die ganzen Gebäude zum Beispiel verkümmern. Und in dem Dorf war es ebenso. Also dieses sogenannte Freizeitzentrum, es war früher mal ein also erst war es ein Stall ganz früher, dann war es ein Vereinsheim. Teile waren nochmal vom Jugendzentrum drin, dann war mal einmal Bürgermeisterbüro drin. Und zum Schluss war der Sportverein drin. Und da dachte ich irgendwie, es verfällt. Es verfällt einfach. Und es ist ein städtisches Gebäude gewesen. Dann kam noch Corona-Zeit dazu. Und dann war dieses Gebäude nicht nur verfallen, sondern auch noch gesperrt. Und dann ist so aufgefallen, dass diese sogenannten dritten Orte halt einfach komplett weg sind. Und das ist in der Peripherie, so sage ich immer, im Ländlichen, ganz fatal, ein richtiges Drama so, weil das ist eh schon wenig Kontakt und wenig Austausch. Und wenn jetzt noch diese Treffpunkte zu sind, das gefällt mir nicht. Und da dachte ich, hey, in Hessen läuft es relativ gut, da kann man sich schneller organisieren, gibt es viel Kunstszene, dies, das, jenes. Und ich möchte mich gerne mehr in Thüringen betätigen, da komme ich auch her. Ich will dieser Böde des Weggezogenen ein bisschen entgegenkommen. Ja, und will die Energie eben da reinstecken. Also ja, also einmal, um dieses blöde Image wieder gerade zu feilen. Ich mag das nicht, so Schuld auf mir liegen haben so. Und dann möchte ich einfach halt, ja. Also die ländlichen Räume sind ständig so aus dem Fokus. In Berlin werden immer in den Blasen irgendwelche Sachen entwickelt. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte da gerne was machen. Und dann zweiter Treiber war tatsächlich meine Mutter, die auch gesehen hat, dass dieser Verein auch immer weniger wird und ausstirbt. Und hatte ursprünglich die Idee, damit einzusteigen und so ein bisschen was mit aufzuziehen, also gerade im Gebäude. Ja, und letztendlich, das müsste so rund 22 gewesen sein, 2022.
Und nach deiner Handwerksausbildung hast du erstmal gemerkt, also das war klar, dass du da nicht weiter arbeiten wirst?
Ja, das war eine ganz interessante Kiste, weil ich wusste auch nicht, wie ich da rauskommen soll nach dieser Lehre. Dachte ich, das geht jetzt klassisch einfach zum Facharbeiter über. Und ich hatte keine schlaue Idee, wie ich da rauskomme. Und mir ging es da auch nicht gut. Also ich habe da viel, viel Alkohol getrunken. Und im Endeffekt war ich auch wirklich, ja, also ich würde es jetzt mal ganz, ganz runter reduzieren, asozial. Genau, und da bin ich extremst dankbar, dass der Werkstattleiter, der Werkstatt für Menschen mit Behinderung aus Eisfeld damals, der ist tatsächlich rumgegangen im Landkreis zu den Familien, die er gekannt hat und hat gesagt, hey, das ist doch ein 84er Jahrgang, der müsste doch langsam reif sein für den Zivildienst. Der hat sozusagen geguckt, wen gibt's hier und hat im Endeffekt akquiriert. Und das wurde mir angetragen und da dachte ich, das muss ich mir mal reinziehen und da bin ich hingefahren zu der Werkstatt und habe dann im Büro gefragt, was muss ich machen, dass ich hier als Zivi anfangen kann. Und dann haben die gesagt, ja, gehst zur Musterung, schreibst deinen Verweigerungsantrag, kannst du anfangen. Und das war für mich, also ehrlich, das war wie, als geht der Himmel auf. Und dann habe ich tatsächlich das alles einfach veranlasst, alles, eins nach dem anderen. Genau nachgefragt, was muss ich machen, dass ich da rauskomme und hier rein. Das habe ich alles nach und nach getan. Und dann schon am ersten, zweiten Arbeitstag dort haben Menschen zu mir gesagt, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Was du bisher gemacht hast, das ist wirklich so akkurat erledigt. Also dich kann man losschicken. Das war der absolute Hammer. Also ich hab in meinem Körper Dinge gespürt, wo ich gedacht habe, was ist das? Also das war so einfach schön und hat sich so gut angefühlt. Das war echt der absolute Hammer. Also das war wie eine Erleuchtung. Und vielleicht dazu noch, das ging halt ein Jahr. Und ich habe dann sehr, sehr schnell die Rolle gekriegt. Ich konnte ja mein Handwerkskrempel, konnte ich ja. Und dann habe ich ganz viel halt so Ecken ausgebessert, wo Zivis mit Stapler mal dran gefahren sind. Ich habe Fahrdienst gemacht. Ich habe Musik gemacht. Das war ein Einstellungsgespräch, spielst du ein Instrument? Genau. Und das hat gleich gepasst, war ich in der Band mit drin. Und am Ende habe ich bei Frau Mund, das war die Leiterin der Tagesförderstätte, die hat gesagt, das hört jetzt auf, das Malereizeug hier. Den nehme ich jetzt in meinem Förderbereich. Der soll jetzt mal sehen, was dieser Beruf ist. Jetzt reicht's. Der ist jetzt bei mir. Und die hat mich dann ganz, ganz eng dran genommen. Und das war wirklich, die hat mich dann neu sozialisiert im Endeffekt. Und dann dachte ich, die Zivi-Zeit geht rum. Was mache ich jetzt? Da habe ich auch gemerkt, das drückt schon richtig wieder auf die Psyche so. Jetzt geht es wieder klassisch in diesen Job rein. Und dann treffe ich zwei Leute, die da sitzen und habe mit denen geredet, hey, was macht ihr hier? Und die so, naja, wir machen hier unser Praktikum. Ich so, was denn für ein Praktikum? Und dann haben die gesagt, naja, zum Heilerziehungspfleger. Ich so, hey, was ist denn das? Dann haben die gesagt, das ist ein Job, der macht ungefähr dasselbe wie das, was du als Zivi machst. Das war in meinem Leben das erste große Schlüsselerlebnis. Das gibt einen Job, der genau das tut, was ich bisher als Zivi gemacht habe. Und da waren wir sofort drauf. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe mich an allen Thüringer Schulen für Heilerziehungspflege beworben. Direkt. Da war klar, ich gehe nie mehr in diesen Scheißbetrieb zurück. Das ist jetzt vorbei. Genau. Ich bin trotzdem sehr dankbar, was ich gelernt habe handwerklich, aber ja, zwischenmenschlich können die noch ein bisschen was lernen.
Und dann bist du Heilerziehungspfleger geworden, beziehungsweise hast studiert und dann hast du auch gearbeitet als Heilerziehungspfleger.
Ja, dann ging die Geschichte weiter, dann ging es nach Weimar. Dann habe ich einen ehemaligen Zivi angesprochen, der genau die ähnliche Geschichte erlebt hat und ist wieder in seinen Betrieb zurückgegangen. Und dann habe ich gesagt, hey du, hör auf mit dem Scheiß, wir gehen zusammen jetzt los, wir machen diese Ausbildung. Und dann haben wir unsere Handwerksausbildung gleichsetzen lassen, weil wir hatten ja keinen Sozialassistenten vorher. Und dadurch konnten wir die Zugangsvoraussetzung erfüllen und konnten direkt in Weimar beginnen. Und das war für uns beide aus dem Handwerk sozialisiert mit Scheißbedingungen das absolute Paradies. Wir hatten Ferien, Alter, wir hatten wieder neu Ferien, ja, wie früher. Und dann war immer pünktlich um 3 Schluss. Es ging erst um 8 los und 3 Schluss und Ferien. Das war für uns 3 Jahre Paradies. Dann haben wir uns eine WG genommen. Und dann habe ich tatsächlich auch 3 Jahre wieder in Eisfeld gearbeitet. Und dann wollte ich nochmal Heilpädagogik studieren. Und das konnte jetzt die damalige Diakonie nicht finanzieren. Und da musste ich gucken, wo es das gibt. Und da war die Idee, ich gehe fix nach Kassel. Mache das in Vollzeit und dann komme ich wieder zurück und dann gucken wir, was so in der Werkstatt alles geht. Und dann bin ich aber in Kassel hängen geblieben.
Okay, und wann wieder zurück nach Almerswind?
Ja, wenn man das jetzt mit bisschen Abstraktion sieht, war ich ja nie weg. Also durch die Musik war ich eigentlich entweder zur Probe alle 2 Wochen dort spätestens oder dann zum Auftritt jeden Monat.
Okay, aber du wohnst jetzt auch in Kassel noch?
Ich wohne in Kassel, ja.
Okay, und wie oft bist du jetzt mittlerweile in eurer Gegenstätte?
Ja, also ich würde denken, regelhaft einmal im Monat mindestens. Und es gibt jetzt inzwischen sehr viele Termine, zum Teil mit Jugendamt oder mal mit dem Bürgermeister oder mit dem Stadtrat oder mit der Diakonie und sonst wem. Muss ich auch mal, wie früher zu Musikzeiten, eine halbe Nacht durchfahren und früh wieder hoch.
Von 2022 bis 2025, was ist denn bei euch passiert? Und vielleicht nochmal verbunden mit der Frage, warum hast du das gegründet?
Ja, ich hatte dann die Idee, wenn ich das in Besitz bringe, wenn ich das in Privatbesitz bringen könnte, dann kann ich einfach selber gestalten und kann es einfach aufmachen, so wie ich will. Und es wird eben nicht staatlich reguliert. Das war eine gute Idee. Und dann dachte ich, Mensch, schreibst mal einen Antrag an die Stadt, so ganz naiv. Dann habe ich hingeschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne dieses Haus kaufen. Ob das ginge. Dann kam natürlich erstmal ein Aufruhr zurück. Ja, warum denn? Was soll denn das werden? Da brauchen wir erstmal ein Konzept. Und dann habe ich ein Nutzungskonzept geschrieben. Da war die Idee Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Kulturzentrum, so ein bisschen alles von allen. Hab's wieder hingeschickt und dann kam die Zusage. Aber jetzt ist es ja ein staatliches Gebäude gewesen. Da muss man erst so ein paar Sachen nach abklappern, wie zum Beispiel braucht es eine Ausschreibung, braucht ein Gutachten. Also ein Gutachter muss kommen, muss es einschätzen und so weiter und so fort. Und zig Stadtratssitzungen sind vergangen. Dann kam Corona dazwischen. Dann konnte der Gutachter nicht kommen. Also sind auch wieder 2 Jahre vergangen. Knapp. Aber die Idee war einfach, den sogenannten dritten Ort wieder zu gründen und dann auch privat zu bespielen. Genau. Und ja, dann habe ich gedacht, schreibe ich einen großen LEADER-Antrag. Das sind sozusagen Regionalmanagement, Entwicklungsstrategien, die von Bund auf die Länder verteilt werden und die dann durch eine Kommission verteilt werden für Sozialprojekte, sag ich mal so. Da habe ich einen sehr großen Antrag geschrieben mit der RAG Hildburghausen und Sonneberg und tatsächlich wurde der auch hoch bewertet, aber die Mittel waren leer im ersten Durchlauf. Hat sich das nochmal verzögert und In der Zwischenzeit konnte ich es kaufen und hatte keinen Plan, ob ich Fördermittel bekomme. Und habe dann tatsächlich knapp 35 auf den Tisch legen müssen. Und dann kommen noch Baukosten dazu, was ich alles noch nie gehört habe in meinem Leben. Baunebenkosten und ich musste noch das vermessen lassen und Notar, das kam alles noch oben drauf. Da war ich erstmal echt, hab ich große Augen gekriegt und dachte, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ja, und dann habe ich im nächsten Durchlauf wieder diesen Liederantrag geschrieben. Und dann habe ich den Zuschlag gekriegt und das ist ein Bauvolumen von 100.000 und 60% werden übernommen und das ist wirklich der absolute Oberknaller. Also 40% muss ich jetzt noch selbst hinlegen, habe ich noch Zeit bis nächsten Sommer. Aber diese Förderung hat schon mal auf jeden Fall dieses ganze Umbauproblem gelöst, weil das hat am Anfang zum Dach reingeregnet.
Vielleicht mal für die Zuhörer, die jetzt auch nicht genau wissen, was eine Begegnungsstätte ist, beziehungsweise ein Kulturzentrum. Was passiert denn bei euch? Wer trifft aufeinander? Und wir können gleich mal in einzelne Sachen ein bisschen genauer reingehen, aber was passiert denn bei euch so? Wer kommt da hin? Wer trifft sich da? Was gibt es für Veranstaltungen? Was gibt es für Projekte auch?
Ja, ganz am Anfang war der erster Schritt zu gucken, was gibt es denn hier noch in der Gegend? Weil wenn man jetzt einfach da drin steht und macht die Tür auf, da kommt ja niemand, das geht ja nicht. Dann haben wir gecheckt, was gibt es hier noch für Menschen, was für Initiativen. Und mitunter habe ich dann zum Beispiel eine Autorin angeschrieben, die in Rauenstein, das ist auch nur 3 Kilometer weiter, 5 Kilometer weiter wohnt. Die hat unter einem Pseudonym Bücher geschrieben mit dem Thema zum Beispiel Erotik. Und die hat gesagt, das ist so verpönt, das mache ich unter Pseudonym. Also das Pseudonym bedeutet unter einem Namen, ja, der nicht ihrer ist. Einmal weiter, jetzt geht's weiter. Genau, und habe sie angeschrieben, ob sie sich vorstellen könnte, in dem Haus, das ist jetzt offen, das ist jetzt meins, habe ich gesagt, so eine Lesungveranstaltung möchte zu ihrem Buch. Und da hat sie ganz unglaubwürdig zurückgeschrieben, würde ich mir niemals trauen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, dann mache ich den anderen Vorschlag. Ich nehme dein Buch, ich lese es komplett durch, ich markiere mir ein paar schöne Seiten und ich lese es vor. Was hältst du denn davon? Und so kam es zur allerersten Veranstaltung. Sie kam dann vorbei, kam die Presse vorbei, kam die Bürgermeisterin vorbei, wir haben Tochter auf eine Tür gemacht. Und dann hat sie am Ende auch selber Passagen vorgelesen. Das war erstmal ein sehr großer Erfolg. Also es natürlich waren furchtbar viele Leute neugierig. Was treibt der da? Der damalige Punk, was soll das werden? Was macht der hier? Jetzt können wir die Parkplätze nicht mehr benutzen und so weiter und so fort. Genau, und diese Art von Format hat sich auch fortgeführt. Wir haben dann auch mal einfach Bilder von Leuten aufgehangen aus der Gegend. Wir haben Schulklassen eingeladen. Ich habe auch die Schule besucht, wo ich selber war damals und habe da auch so meinen biografischen Frieden gesucht und gefunden. Bin mit der Direktorin sehr eng und sehr verbunden. Die hat mich auch durchs Haus geführt und hat gesagt, geh ruhig da durch, das ist okay. Genau, super schöne Begegnungen und Gespräche. Und ja, jetzt gibt's Konzerte, es gibt Lesungen, es gibt Bildungsformate. Ganz jüngst gibt es ein neues Seniorencafé, was dort stattfinden soll, regelhaft. Geburtstage werden gefeiert, es gibt Sportangebote.
Als du das gegründet hast, hattest du da so ein Bild im Kopf von, das soll das mal werden? Und falls ja, wie nah ist das, wie es jetzt gerade ist, an dem, was du dir gewünscht hast für diesen Ort?
Also die Ursprungsidee war oben im, ist ein sehr großer Sportraum oben drin, da tatsächlich, also die ursprünglichste Idee überhaupt, da 4 Zimmer reinzumachen, damit es sich auch trägt und ich nicht in Unkosten untergehen würde. Und unten drin dachte ich, mache ich Kulturveranstaltungen. Das war die ursprünglichste Idee überhaupt. Dann ist sehr schnell aufgefallen, dass eigentlich kannst du das nicht bringen. Der Sportraum ist so traditionell, der gehört einfach zum Haus dazu. Das ist einfach so wichtig, dieses Haus auch so ursprünglich wie möglich zu lassen. Und außerdem ist es auch ein schöner Ausstellungsort. Man kann da drin auch eben Angebote durchführen. Und jetzt ist es eben der Sportraum geblieben. Und 2 Zimmer zum Übernachten gibt es noch. Und unten in der Etage ist ein Saal und eine Küche. Und die Vision gab es, also jeden Raum auch aufzumachen. Und dass jeder Raum auch nutzbar bleibt. Und außenrum, dass alles ein bisschen so hergerichtet wird, dass Menschen zusammenkommen können auch verweilen, übernachten, das war der Ursprungsplan und es ist tatsächlich weitgehend so geblieben.
Was ist denn, jetzt hast du gerade von der Veranstaltung vom nächsten, von der nächsten Veranstaltung gesprochen. Was passiert denn in naher Zukunft bei euch?
Also es gibt jetzt zum Beispiel die Filmvorführung, was ich vorhin erwähnt habe. Dann haben wir im Dezember den Südthüringer Literaturkalender mit einem sehr schönen Format.
Was heißt das?
Literaturkalender? Musiker, Musikerinnen spielen. Und es gibt den Literaturverein Südthüringen. Und die haben einmal im Jahr, bringen die einen Kalender raus, da können sich Menschen bewerben mit Fotografien und auch für Gedichte und Geschichten, reichen die ein. Und dann wird eine Auflage gemacht und das gibt es dann das ganze Jahr zu kaufen. Und sozusagen die, ich möchte fast sagen, Eröffnungsfeier ist im Flechtwerk für den nächsten. Dann haben wir eine Woche ein Malsymposium, da freue ich mich auch sehr drauf. Also hiesige Künstler und Künstlerinnen werden sich eine Woche da drin einschließen. Und nach dieser Woche machen wir auch eine öffentliche Veranstaltung, wo man das sehen kann alles. Wir wollen noch ein kleines Heft dazu auflegen, was auch die Menschen zeigt und ihre Geschichte. Und ja, viel mehr kann ich noch nicht verraten.
Habt ihr auch viele Projekte, unter anderem das Erzählcafé. Was ist das?
Ja, also das ist auch sehr, sehr ursprünglich gewesen, die Idee, das Ganze nicht als Privatperson alleine zu machen, sondern auch zu evaluieren, also heißt einfach wissenschaftlich begleiten zu lassen. Und da habe ich über 1-2 Freundschaftskontakte den Zugang bekommen zur Uni Coburg, Hochschule Coburg. Und habe dann Björn Bicker angeschrieben, den Prof, ist auch ein sehr enger Verbündeter geworden, ob wir zusammen einen Leitfaden entwickeln wollen zum Aufbau von soziokulturellen Räumen im Ländlichen. Und nach gefühlt 20 Versuchen hat er mir irgendwann geantwortet, was soll denn das sein eigentlich? Was soll das? Was meinst du? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe das und das gemacht bisher. Das Ding gekauft, es ist in einem neuen Bundesland, ihr seid in Bayern. Es wäre irgendwie ziemlich cool, wenn da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinkommt und Studierende der sozialen Arbeit was dort im Endeffekt als Eindruck bekommen. Und dann haben wir lange überlegt, was das sein kann und da hat er seinen Studiengang halt irgendwie angefragt, ob sie in einem der nächsten Semester entweder in Coburg oder in Kronach oder in Almerswind selbst ein Format selbst entwickeln wollen, wie sie eben mit Menschen in Austausch kommen und haben die sich für das Erzählcafé entschieden. Und das hat immer ein Motto. Und dann kommen auch Menschen aus Almerswind und umliegende Dörfer zusammen. Meistens kommt der hiesige Pressevertreter und zufällig auch gleichzeitig noch er kümmert sich um Denkmäler im Landkreis. Und dazu kommen dann die Studierenden und die haben das jetzt einladend durchgeführt, alle 6 Wochen. Und das war ein ziemlich großer Erfolg für so ein kleines Dorf.
Ein weiteres Projekt heißt Regionale Power in Südthüringen. Und in dem Ankündigungstext dazu schreibt ihr, im Osten sind alle rechtspopulistisch. Ist falsch, ein verzerrtes Narrativ. Wir wollen in Südthüringen tolle Menschen und Initiativen zusammenbringen und gute Geschichten veröffentlichen. Worum geht's denn da?
Ja, also da müsste man ein bisschen ausholen. Also es gibt so 3 Ebenen vom Flechtwerk. Die eine ist vor Ort, mit den Menschen vor Ort. Das wäre auch naiv zu sagen, dass ich das alles weiß, was da los ist. Ich kann sagen, ich komme von dort, habe den Heimvorteil in Teilen, bin aber allerdings auch weggezogen. Deswegen ist trotzdem die Ebene 1 so, das machen auch meistens Menschen vor Ort. Also meine Mutter ist stark involviert, der Ortssprecher ist stark involviert, Justin und die und der, die da Lust drauf haben, die versorgen sozusagen das Örtliche vor Ort. Dann gibt es so ein bisschen Ebene 2, das ist schon der Landkreis Sonnenberg, Hildburghausen und der Rodachtaler Landkreis. Das ist schon eine 2. Ebene, die so einen größeren Radius hat. Und es gibt inzwischen noch eine 3. Ebene durch das Umtriebige, was ich in mir habe. Das geht dann auch in Land und kleinteilig auch schon in Bund. Und regionale Power war Ebene 2, würde ich jetzt mal so einordnen wollen. Mir ist aufgefallen, in allen Land- und Bund-Formaten, in denen ich gesessen habe, wurde interviewt oder wir haben geredet oder haben uns ausgetauscht, auch wissenschaftlich etc., ist immer aufgefallen, was in Sonneberg? Mit diesem Landrat, wie kann man denn da arbeiten und wirst du bedroht oder was gibt's da alles? Und ich habe gemerkt, dass das so ein Selbstläufer wurde tatsächlich und muss aber einfach sagen, vor Ort habe ich ein anderes Erleben. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen, die cooles Zeug machen, die sich dort wirklich auf den Weg machen. Und das wollte ich einfach mal zeigen und würdigen, weil Sonneberg ist nicht gleichzeitig nur ein Landrat oder gleichzeitig nur rechts. Das ist Blödsinn. Die Wahlergebnisse sind so, wie sie sind, das stimmt, aber es ist Blödsinn zu sagen, da ist alles verrückt geworden. Das ist totaler Quatsch. Und da habe ich tatsächlich auch einen Projektantrag geschrieben an die Stiftung Bürger für Bürger über das Format Zukunft Ost und habe dafür ein Budget gekriegt, um positive Geschichten zu produzieren. Das war der Projektantrag, um einen Kanal zu entwickeln, wo sich die ganzen verschiedenen Initiativen, die sich eingetragen haben, austauschen können, um letztendlich einfach mal ein Gegennarrativ zu entwickeln. Also es gibt so diesen Sprech in Sonneberg, die sind alle rechtsradikal oder verrückt. Ja. Oder der zurückgebliebene Ossi und lauter so ein Blödsinn. Und das geht weit tiefer, so ein Erleben oder so ein Empfinden. Und damit muss man sich auch historisch oder damit muss man sich auch geschichtlich, damit muss man sich auch wissenschaftlich beschäftigen oder einfach mal in Ruhe sitzen und sprechen. Die Leuten zuhören, sowas ist wichtig. Und deswegen das Projekt. Und das ist inzwischen ziemlich groß geworden. Ist erst ein Jahr alt. Inzwischen gibt es auch eine Sichtbarkeit. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe dazu, einen Instagram-Kanal. Es gibt eine Signalgruppe. Es gibt Vernetzungstreffen. Demnächst gibt es wieder eins in Lauschau in der Goetheschule. Also es zeigen sich Initiativen, Vereine und Firmen, die sagen, ich habe Lust, mich mit meinem näheren Umfeld auseinanderzusetzen. Ich möchte hilfsbereit sein gegenseitig. Ich möchte mal Sachen austauschen. Ich möchte meine Räume zur Verfügung stellen. Wir teilen Informationen. Wir teilen Infos zu Förderwiesen, zu Veranstaltungen. Es gibt auch einen Veranstaltungskanal. Also das ist ein Selbstläufer geworden. Das ist echt verrückt. Kostet halt viel Zeit.
Kannst du uns vielleicht nochmal den Ort Almerswind ein bisschen nahe bringen? Wie groß ist der und was hat sich auch, was sind, leben dort für Menschen und wie hat sich, ich meine, du jetzt als Weggezogener, deswegen frage ich jetzt nur nicht nur dich als Person, sondern auch vielleicht, wie du es wahrnimmst, was hat sich verändert durch euer Zentrum in Almerswind oder wie wird es aufgenommen, was gibt es für Rückmeldungen, was wurden da vielleicht auch für schlummernde Potenziale durch euch geweckt?
Ja, damit bin ich immer ein bisschen selber, also wie soll ich das nennen? Also ich bin da immer leicht devot, weil mich selbst da irgendwie ins Licht zu stellen, liegt mir nicht so. Also im Netz sind super viel.
Nee, denn ich kann es auch losgelöst von deiner Person machen. Also was hat sich durch den Ort geändert? Beziehungsweise was kriegt ihr für Rückmeldung für die Interaktionen, die Projekte, die ihr macht, die Veranstaltungen, die ihr macht und was hat sich dadurch vielleicht auch verändert für das, was ihr anbietet oder was der Ort auch anbietet?
Okay. Ja, der Ort, da leben 300 Menschen. Das ist eine dicke Hauptstraße, die so durchgeht und hinter dem Ort, das war damalig genau an dem Grenzstreifen, liegt das so jetzige grüne Band, heißt das. Das ist die ehemalige innerdeutsche Grenze und dadurch muss man sagen, das Dorf war im Endeffekt auch abgeriegelt. Ja, hinten war der Zaun und vorne wurde kontrolliert, wer rein und raus fährt. So sind die Menschen dort sozialisiert. Ganz lange Jahre. Und auf einmal ist dieses, also wie gesagt, als Kind fand ich super. Ganz vertraut alles. Und als Jugendlicher fand ich es total schlimm und katastrophal. Weil es einfach kein Angebot gab für Jugendliche und keine Ansprache. Also es war irgendwie katastrophal. Genau, ansonsten, was gibt es da? Also da gibt es ein Gasthaus, da gibt es eine alte Schule, die inzwischen aber auch privat ist. Es gibt ein altes Schloss, es gibt das verlassene Freizeitzentrum, was jetzt Flechtwerk heißt. Und ansonsten noch eine Feuerwehr.
Habt ihr mit Wegzug zu kämpfen?
Ja, also nach Leute der Wende sind weg? Viele weggezogen, aber inzwischen, das ist auch so ein bisschen so ein Spezifikum, also es gibt keinen Leerstand. Ich streite da mit meiner Oma immer rum, die dann sagt, du darfst aber nicht vergessen, dass in manchen Häusern nur ein Mensch lebt. Hat sie auch recht. Aber es gab tatsächlich auch mitunter leere Häuser und inzwischen, wenn ich richtig informiert bin, nur noch eins, aber das ist eh baufällig. Und es sind auch neue Häuser gebaut worden, also es gab auch Zuzug.
Und eine Altersstruktur bei euch, wie ist das?
Boah, ich weiß es jetzt nicht komplett, aber das sind auf jeden Fall ältere Leute vorwiegend. Also ein paar einzelne junge Leute und Kinder sind auch da, aber vorwiegend ältere Leute.
Und das heißt aber, Besucher eures Zentrums, na klar, kommen auch ältere Leute, aber es kommen auch jüngere Leute, glaube ich, zusammen, oder? Und die kommen dann aus den umliegenden Ortschaften?
Genau, also es ist auch immer ein bisschen themenabhängig, was da gemacht wird. Beim Südthüringer Literaturkalender kommen eher älteres Publikum, währenddessen jetzt werden Zeitzeugenvortrag mit einem Zeitzeugen aus Torgau, der zu SED-Zeiten verurteilt wurde, weil er Punk war. Da war das komplett von jung bis alt.
Jetzt gibt es ja so ein bisschen dieses Narrativ, dass Ortschaften, gerade ländliche Orte vielleicht im Osten, genau, unter Wegzug zu leiden haben, aber auch unter, sag ich mal, fehlender Infrastruktur, beziehungsweise auch, dass es auf dem ländlichen Raum vielleicht weniger Orte gibt, wo man sich am Wochenende vielleicht treffen kann, wo man sich begegnet, wo man Sachen unternehmen kann. Ist vielleicht nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, aber auch ein ostdeutsches Phänomen. Wie nimmst du denn das wahr? Gibt es einen großen Frust über die ländliche Situation oder die Situation bei euch, oder nimmst du das gar nicht so wahr?
Das ist auch eine spannende Frage, weil, also einerseits muss ich sagen, ist der Wohlstand, das muss ich allerdings sehr vorsichtig sagen, so, weil das sieht nicht jeder so, aber der Wohlstand ist per se gestiegen. Der Wohlstand, ja, also von jedem Einzelnen. Also es gibt keinen, der obdachlos sein muss, oder es gibt keinen, der nicht mindestens Sozialhilfe bekommt. Es gibt keinen, der nicht krankenversichert ist und so weiter. Das ist stabil. Aber was eine Riesenherausforderung ist, das ist tatsächlich so, es gibt keine, also kaum örtliche, also Anbindung von örtlichen, öffentlichen Verkehrsmitteln. Also der Bus fährt zweimal. Schiene gibt es gar nicht. Fahrradweg gibt es leider noch nicht. Es gibt da so ein bisschen Schotterwege, aber das ist noch kein richtiger Fahrradweg. Und somit ist auch die Infrastruktur tatsächlich wirklich runter reduziert und
aber stört das die Leute dort, oder ist es eigentlich auch gar nicht so ein großes Thema?
Ja, also das sind so verkettete Themen, die da aufeinander kommen. Also weil ich mit meinem Bus nicht wegkomme oder weil ich kein Auto habe, komme ich nicht zum Arzt. Und wenn ich hinkomme, fehlen die Ärzte. Also so geht es immer weiter. Also ja, ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich wohne jetzt nicht dort, deswegen, und ich habe auch ein Auto. Oder ich fahre viel Fahrrad, ich würde mit dem Fahrrad fahren. Aber ich bin jetzt auch nicht alt, ich kann noch Fahrrad fahren. Was natürlich Frust aufwirft, ist generell so eine Situation wie das Ost-West-Gefälle im Bereich, Menschen haben ihr ganzes Leben Berufsleben gearbeitet und bekommen jetzt tatsächlich sehr wenig Rente. Das ist ein Thema so, auf jeden Fall. Ja.
Und das kriegt man auch in dem Begegnungszentrum
mit. Also im Begegnungszentrum, das nenne ich erstmal offiziell apolitisch. Das ist dort ausgewiesen. Was heißen soll, da drin kann man gerne eine Politikdiskussion führen, aber erstmal muss die Beziehung stimmen. Menschen sollen erstmal aufeinander zugehen und miteinander zusammenkommen, und dann, wenn die Beziehung stimmt, kann man auch sehr gut diskutieren. Währenddessen, wenn ich draußen gleich der ist so und der ist so, dann gibt es kein Zusammenkommen.
Ja,
und deswegen,
absolut.
Wenn jetzt jemand rumschimpft über die zu kleine Rente, werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ey, denk aber mal, was für ein Wohlstand entstanden ist, das ist Blödsinn. Also ich höre dazu, oder wenn man dann ein bisschen länger sitzt, kann man natürlich auch mal ein bisschen diskutieren, ganz klar. Dann geht sowas, aber das ist Schritt 2, 3.
Was sind denn Rückmeldungen zu dem Zentrum, zu der Stätte? Das ist ja für so einen kleinen Ort eigentlich ein sehr besonderer Ort. Also sag ich mal, diese Vielfalt von Angeboten, auch diese kulturellen Angebote, wie kommt das denn an, beziehungsweise was sind Rückmeldungen, oder gibt es auch Wünsche noch von anderen, von Menschen, die zu euch kommen, oder
genau? Ja, es ist eine große Bandbreite von es ist so wichtig, was ihr macht, das ist total nachhaltig, das muss unbedingt bleiben, es haben sich so viele Leute gezeigt, die niemals rausgekommen wären aus ihren Häusern, es haben sich Freundschaften wieder getroffen, Senioren, die sich wahrscheinlich nie mehr getroffen hätten, weil die in der Tagesstätte leben. Junge Leute haben sich gezeigt, die gesagt haben, ich würde gerne mal was starten und weiß nicht wie. Brauche ein bisschen Coaching oder Begleitung, um das nach vorne zu bringen. Bis hin zu, also einmal war ein Fenster eingeworfen, vermute ich zumindest, vielleicht war es auch ein Versehen, das weiß ich nicht. Und unter der Hand gibt es natürlich auch Gespräche im Dorf. Der linksgrün versiffte Typ, der holt uns mit unter Kanacken ins Haus. Also nur so ein Blödsinn gibt's auch. Weil ich... Ich habe ja, wie gesagt, meine Sozialisation und das wissen alle. Jeder Mensch kennt sich dort. Also auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich Migrationsanteil in Almeswind 0%.
Gering,
es sei denn, ja, wir nehmen ja so Ostumsiedler mit. Dann haben wir Einzelne, aber die sind inzwischen nach gefühlten 70 Jahren sind das jetzt Almeswinder.
Aber noch nicht von allen akzeptiert.
Doch, von allen akzeptiert.
Es gibt ja diese Diskussion auch öfter, dass es Blasen gibt in Großstädten, wo so eine, ja, wo Leute mit unterschiedlichen Meinungen eigentlich sich immer nur in diesen, an Orten bewegen, wo sie ihre Meinung selber verstärkt bekommen. Ne? Und du hast jetzt gerade das links-grün Versiffte erwähnt. Du hast auch von deiner Vergangenheit als Punk gesprochen. In so einem kleinen Ort, also ich komme auch aus einem kleineren Ort, das ist ja trotzdem aber auch so, dass da trifft ja wahrscheinlich viel mehr unterschiedliches aufeinander als zum Beispiel in Leipzig. In Leipzig trifft natürlich auch viel unterschiedliches aufeinander, aber auch ist getrennt eher durch Orte, ne? Oder durch Viertel, dass es da sehr unterschiedliche Viertel gibt und die auch gar nicht vielleicht unbedingt miteinander so sehr in Kontakt kommen. An so einem kleinen Ort ist es ja oft unausweichlich. Ne? Gibt es dieses Gespräch mit Andersdenkenden an so einem kleinen Ort anders als in großen Städten? Oder Kassel ist ja jetzt auch nicht eine super kleine, also keine wirklich Großstadt, aber trotzdem, genau, wie ist denn so einem kleinen Ort? Wie nimmst du das wahr bei euch?
Also ich merke, dass am Anfang viele Menschen neugierig waren, sind auch mal reingekommen. Jeder Gesinnung. Wollten mal gucken.
Ja, genau, ja.
So, dann teilt sich natürlich. Also das ist ja auch voll normal, das ist ja völlig in Ordnung, dass es verschiedene Interessen gibt und verschiedene Meinungen, das darf sein. Und deswegen hat sich jetzt ein bisschen kristallisiert, dass halt ein Teil kommt gerne vorbei und wir wissen voneinander und kennen uns, da müssen wir nichts mehr aushandeln. Und ein anderer Teil hat eben dafür nichts übrig oder wenig und da ist es bei diesen Veranstaltungen total schwer, jetzt irgendwie ins Gespräch zu kommen. Was aber geht, das Flechtwerk ist ja jetzt nicht bloß das Haus, habe ich ja gemeint, dass wir natürlich in anderen Formaten und Möglichkeiten auch ins Gespräch kommen. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ich habe letzten Sommer ausgerufen, hat jemand Kapazität und Lust und Zeit, das Dach mitzudecken, weil das einfach nicht zu stemmen war alleine. Das war keine Chance. Und tatsächlich hat sich ein Mensch gemeldet und der ist von der Gesinnung ganz anders drauf gewesen als ich in meiner Vergangenheit. Komplett konträr. Und da konnte ich erstmal wenig mit anfangen, aber ich habe mich super gefreut und irgendwie habe ich gedacht, hey, das ist so spannend, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Und wir hatten so eine gute Zeit diese 3 Wochen über, das war so innig und herzlich. Also der hat so viel aus seiner Vergangenheit erzählt und das war so berührend einfach, so wirklich live zu erleben, wie er sich entwickelt und dass er auch annimmt, dass ich ganz anders drauf war. Also wir konnten uns offen begegnen und das war richtig abgefahren. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir ehrlich miteinander sind und können uns auch teilweise kritisieren und hören uns zu. Das geht schon, weil wir uns jetzt auch füreinander interessieren und uns nicht die ganze Zeit nur verurteilen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Gibt allerdings auch Einzelne, die sind wirklich ja mitunter so ambivalent, also einmal so und im nächsten Moment komplett gegenteilig drauf, da lässt sich sehr schwer eine Beziehung halten. So, das fällt mir so schwer, weil im Endeffekt versuche ich einfach nur harmlos zu sein und einfach nur dort einen Ort zu schaffen. Natürlich habe ich Grundinteressen. Natürlich möchte ich auch sehen, dass eine Demokratie stabil bleibt, weil wenn ich dem Gerald Pochop zuhöre aus Torgau, der ja verurteilt wurde zu DDR-Zeiten, was eine, ja, ich sage jetzt mal, Diktatur macht mit Menschen und was die da treibt, möchte ich das nicht. Und das ist mir wichtig. Da geht es mir gar nicht nur um Parteienpolitik oder so ein Blödsinn, sondern ich will das nicht. Ich will, dass eine Demokratie stabil bleibt und da muss jeder mitmachen irgendwie. Da gehört auch viel Dehnung dazu und viele Richtungen. Ja, und das Gespräch, ich suche das Gespräch immer wieder und manche schütteln da wirklich massiv den Kopf, warum ich das mache. Das ist schon auffällig, aber mir gibt das irgendwie 10-mal mehr, wenn man so ein gutes Gespräch miteinander führt, als die ganze Zeit nur so zu verurteilen irgendwie.
Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Gespräch, weil du hast schon ganz oft gesagt, dass es wichtig ist, zuzuhören und ins Gespräch zu gehen und sich auch für Andersdenkende zu interessieren oder Leute denen man sich jetzt vielleicht nicht direkt nahe fühlt. Was waren denn deine schönsten Begegnungen? Ich finde, die Begegnung zum jetzt beim Dachdecken ist ja schon eine schöne Begegnung. Aber was sind so deine prägendsten Begegnungen, die du gehabt hast in deiner Zeit bis jetzt bei euch?
Also was ich immer wieder sagen muss, es gab noch wirklich keine einzigste Veranstaltung, die Theresa und ich durchgeführt haben. Also meine Partnerin ist da stark involviert, die mich emotional nicht gepackt hat. Es gab noch keine. Also sei es die Ansprache, die ich am Anfang immer halte, da gibt es keine festgefertigte Rede. Ich gehe einfach vor und erzähle dann, das ist das Projekt, hier ist dies zu finden, hier jenes, ich freue mich, dies, das. Es kann auch sein, dass es ein Moment ist, wenn jemand vorne Musik macht, wenn jemand von seinem Buch erzählt, wenn Menschen miteinander sitzen und sprechen oder umarmen sich und da kommt, ey, das macht mich so glücklich, richtig. Das packt mich. Und das sind so schöne Momente, ey, da ist mir der Rest außenrum wirklich gerade erstmal wurscht. Ich hab zum Beispiel im Rahmen der jüdisch-israelischen Kulturtage, da sind wir so reingerutscht, weil ich die Thüringer Ehrenamtsstiftung kenne, wir haben zu tun miteinander. Die richten auch diese jüdisch-israelischen Kulturtage aus. Und in Suhl ist der Veranstalter ausgefallen. Und da sagt Frau Kea, hey, ruf mal den Kranich an, da hier in Thüringen. Dann ruft mich der Johannes an und sagt, hey, ich bin der Johannes, können wir mal das bei dir machen? Du hast doch so ein Haus. Und ich so, ja, warum nicht? Ist auch cool. Ich kenne mich da in dem Ganzen inhaltlich überhaupt nicht aus, aber warum nicht? Da kann man was lernen darüber. Das ist bestimmt richtig cool. Und so abgefahren, das war das Eröffnungskonzert von drei internationalen Künstlerinnen. Drei. International. Dann sind die da unten, allein bei der, also die Technik, die aufgefahren haben, das war wenig Technik, aber die war High-End. Die waren innerhalb von kürzester Zeit fertig mit Mischen und dann haben die drei geprobt. Also mein Freund an der Diplom-Trompete sagt, so ein Niveau wirst du nie wieder hier im Haus bekommen. Und dann erzählen die diese Geschichten auf gebrochenem Deutsch, was los ist, in ihrem Empfinden, ja, in ihrem Glauben, dies, das, jenes so. Es war so berührend, ey, mir kamen die Tränen rausgeschossen, das war so irre. Und dann haben die gespielt, also das war echt so ein heiliger Moment da drin, völlig irre.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass so, sag ich mal, Stereotypen oder Feindbilder, die Menschen auch im Kopf haben, dass die sich sehr schnell verflüchtigen, wenn man miteinander ins Gespräch kommt? Durch Vertrauens eben, durch einfach Zuhören, durch das Gefühl, man möchte den anderen verstehen, man hat ein gemeinsames Erlebnis, man hat viel mehr vielleicht auch Verbindendes als Trennendes. Oder ist es trotzdem wichtig, auch diese Feindbilder zu haben oder auch klare Grenzen zu ziehen, mit wem man nicht möchte und mit wem man nicht sein und sprechen
möchte? Absolut. Also diese Veranstaltungen nutzen wir im Endeffekt als Vehikel. Es geht erstmal darum, ein Sachthema oder Kulturthema auf den Tisch zu bringen. Da lässt sich drüber kaum streiten. Wie soll das gehen? Wie soll ich über ein Buch streiten? Kann ich sagen, es gefällt mir oder eben nicht? Das ist harmlos. Aber dann sitzen wir dort, dann hören wir da gespannt zu und wenn es gut gemacht ist, sind die Leute auch da. Wir treffen uns in derselben Frequenz und dann auf einmal ist die Veranstaltung aus. Es gibt auch keinen Schnaps im Haus im Übrigen. Das heißt, die sind alle noch relativ nüchtern. Das ist wichtig, dass da sich nicht jeder zuballert, weil dann wird es nichts. Also das kennt jeder von sich, der schon mal zu viel Schnaps getrunken hat, dass irgendwann ein Limit erreicht ist und da kommt nur Quatsch raus. Aber so, die Leute treffen sich im selben Sinne und dann erfahren die mal eine Geschichte oder irgendwie ein anderes Empfinden oder einen anderen Blickwinkel und auf einmal haben die sich schon 10, 20 Minuten unterhalten. Und wenn die sich wieder treffen, dann haben die was, ein verbindendes Element. Nichts mehr einfach nur, hey, was hast du denn da drüber gelesen oder was ist denn dort los, sondern eine echte Geschichte von vor Ort. Wie als ungefähr die Metapher: Wir leben in so einer überforderten Zeit mit so vielen Medien. Mach mal ein Feuer an im Kreis von 5 Menschen und guck mal, was passiert. Also ein ganz wichtiges Element, einfach mal zusammenzukommen und zuzuhören und sprechen zu lassen. Und wenn man das über Kunst hinkriegt, und das ist ja meine Devise, die Kunst ist die einzigste Disziplin, die das noch kann.
Ja. Dann ist das auf jeden Fall... Vielleicht auch ein bisschen magisch. Auf jeden Fall kann man mehr über euch erfahren auf der Website flechtwerk-almaswind.de. Da gibt es viel auch von der Presse, da gibt es Informationen über Projekte, die ihr durchführt. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, in die Zukunft geblickt, was würdest du dir denn den Zeitrahmen, dass du selber wählen, wünschen für euren Ort und eure Projekte, eure Initiativen?
Ja, also ich bin dabei, sehr umtriebig im Übrigen zu kreieren, wie ich das beruflich umsetzen kann.
Du bist jetzt noch ehrenamtlich? Nein, du bist auch machst das beruflich schon. Beziehungsweise ihr habt das gekauft. Ja. Du hast das Haus gekauft, richtig? Und es ist jetzt, aber machst es trotzdem das ehrenamtlich? Das komplette ist ehrenamtlich. Halb.
Ja. Also tatsächlich klingt das auch vielleicht verrückt, aber ich habe tatsächlich derzeit 3 Arbeitgeber im Grundberuf. Einer in Thüringen, da mache ich die Jugendarbeit, Aufbau mit Jugendarbeit. Dann sozialer Friedensdienst, da mache ich Antidiskriminierungsarbeit und einen Jugendhilfeträger hier in Kassel, da arbeite ich im Bereich Jugendhilfe. Genau, somit verdiene ich Brot und Geld und damit kann ich das damit finanzieren. Ja. Und die Idee ist, das beruflich so umzubauen, dass diese soziokulturelle und auch wissenschaftliche Arbeit im Endeffekt einen Beruf abbildet. Mindestens eine halbe Stelle wäre wichtig. Und dann könnte ich, ja, mir ein paar Nächte sparen, weil es bewegt sich alles im Nachmittag- und Nachtbereich und Wochenendbereich. Jetzt schon im, ja, vielleicht im 4. Jahr jetzt. Das würde ich mir wünschen, dass das kurz- oder mittelfristig zum Beruf wird. Und was mir ein zweiter sehr großer Wunsch ist, in den neuen Bundesländern alle Gelingensfaktoren in dem Projekt zu übertragen, zu verschenken. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das hier in Almaswind ein bisschen übergeben wird an Menschen, die Lust drauf haben, dass man das dann am nächsten Ort ansiedelt, herausfindet, was ist hier, was fehlt, was gibt es für Player, was fehlen für Player und dann mit den Scheiter- und Gelingensfaktoren, die ich erlebt habe, dann dort ansiedeln. Flechtwerk 2.
Ja. Was waren denn, vielleicht müsst ihr auch dazu noch fragen, Widerstände, die größten Widerstände bei dem Aufbauen eures Projekts?
Ja, es waren schon sehr viele Try-and-Error-Faktoren, also Versuch und Irrtum mit, ja, wir vermieten jetzt einfach mal Zimmer und pff, ja, jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Dann auf einmal ruft der Mietende an und sagt, hä, wie, wo ist denn eigentlich dies, wo ist eigentlich das Bettzeug, wo ist denn das? Und dann, ich habe mir ja vorher nie groß abschließende Gedanken gemacht und keine Erfahrung. Natürlich habe ich es grob überlegt und bin auch jetzt nicht so naiv oder so verrückt, dass ich denke, es läuft alles von selber, ist Blödsinn. Aber ganz viele Sachen mussten erst rausgefunden werden. Und immer wieder sehr viel Telefonate, sehr viel E-Mails, sehr viel ja, Diskussionen. Und die größten Hürden sind im Endeffekt wirklich für mich persönlich, wenn ich dann immer Geschichten zugetragen bekomme, wie ich mache das alles eigennützig oder mir ist die Gesellschaft egal oder ich will, was weiß ich, für Parteien okkupieren und so Zeug, das verletzt mich dann auch teilweise, aber letztendlich, ja, inzwischen sind es kleine Hürden, am Anfang war das größer.
Ganz herzlichen Dank, dass wir heute ein bisschen Einblick erhalten haben in euer Projekt, das Flechtwerk Almaswind. Zu Gast war heute ein sehr engagierter Ehrenamtlicher, André Kranich. Ganz herzlichen Dank für das
Gespräch. Ja, ich danke auch und noch ganz kurz am Ende, ist ein super Format, das du machst, weil ich habe jetzt auch viele von den ganzen Podcasts angehört, weil du einfach so Menschen erzählen lässt. Also du steuerst nicht so heftig in der Moderation, sondern nimmst dir Zeit. Das ist richtig cool.
Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute euch. Bis dann. Okay.